My Name ist Pod, Dream Team Pod. Vorname, Episode 75. Zu Gast beim Dream Team Pod ist heute Rainer Kübler, ein Ulmer, der die beiden kommenden Gegner der Borussia ganz besonders gut kennt. Denn bis zum letzten Sommer war er 9 Jahre als Leiter der Merchandising-Abteilung von Hertha BSC tätig. Seitdem arbeitet er als Teammanager oder Teambetreuer auf Schalke. Willkommen und danke, dass du Zeit für uns gefunden hast.
Hallo Ulf.
Am Samstag spielte Schalke zu Hause 1:1 gegen Mainz 05. Wo sah sich der Teammanager dieses Spiel an?
Beim normalen Bundesligaspiel sitze ich auf der Trainerbank oder bei der Ersatzspiel auf der Bank, nahe am Spielfeld und bin auch für irgendwelche organisationischen Dinge zuständig. Beim Spiel gegen Mainz saß ich wie gewohnt auf meinem Platz.
Wie haben die Fans dieses Unentschieden im Stadion eingeordnet?
Ja gut, der Spielverlauf war der, dass die haben gegen eine hervorragende Mainzer Mannschaft gespielt, die gut organisiert war. Und in der ersten Halbzeit waren wir ja etwas unterlegen und wir hatten die Form nicht gefunden. In der zweiten Halbzeit war das dann durch die Auswechslung mit Jurado und Farfan vielleicht eine klare Angelegenheit, aber uns hat das Glück gefehlt im Abschluss und mit dem 1:1 müssen wir im Nachhinein hochzufrieden sein.
Wie haben die Spieler auf dieses Unentschieden reagiert?
Ja gut, meine Mannschaft war natürlich enttäuscht, weil wir sind ja schon von einer 3-Punkte-Erfolg ausgegangen. Aber wenn man den Spielverlauf so gesehen hat, war es am Schluss doch so, dass man mit der Punkteteilung erleben muss.
Seit letztem Sommer arbeitest du als Teammanager auf Schalke. Das ist die offizielle Bezeichnung. Ein Posten, den nicht alle Bundesliga-Vereine haben. Kannst du uns kurz beschreiben, was bei dieser Tätigkeit deine Aufgaben sind?
Ja gut, Teambetreuer oder Teammanager, wie das im neumodernen oder neumodischen heißt. Ne? Also meine Aufgabe ist, außerhalb vom Feld, außerhalb vom Platz, alles zu organisieren, was die Mannschaft, die Spieler benötigen. Ich fühle mich oder bin auch Bindeglied vom Trainerstab zur Mannschaft, Bindeglied von Mannschaft zum Trainerstab und zum Vorstand, zum Sportvorstand. Alles, was da abläuft organisatorisch in der Woche, versuche ich zu organisieren, zu regeln und auch zu informieren, den Trainer oder den Sportvorstand zu informieren, was wir machen und wie wir es machen und wie es abläuft.
Wie haben wir uns denn dann den Tagesablauf an so einem Spieltag wie zum Beispiel dem vergangenen Samstag vorzustellen?
Na gut, der Spieltag zum Heimspiel. Wir sind in der Regel im Hotel Milser in Duisburg, fahren gut frühstücken morgen zusammen um 9 Uhr mit der Mannschaft, machen einen Spaziergang, dann ist eine Besprechung. Wir reisen den Tag vorher an, in der Nacht sind wir in Duisburg, übernachten wir. Und dann gibt es Mittagessen, dann gibt es nochmal eine Teambesprechung, was die Mannschaft und die Taktik angeht. Und wir fahren in der Regel so 1 Stunde vor Spiel, also 2 Stunden vor Spielbeginn ins Stadion. Wir benötigen ca. 50 Minuten von Duisburg nach Gelsenkirchen und sind da immer so pünktlich um 1 Stunde vor Spielbeginn da.
Noch vor kurzem, vor einem Monat ungefähr, befand sich Schalke wie zum Beispiel oder wie eben auch Bayern München im Wintertrainingslager in Katar. Was muss denn im Vorfeld solch eines Trainingslagers alles geregelt werden?
Gut, für mich war das mein allererstes Trainingslager, das ich mit organisieren musste und den Großteil organisiert habe. Mir war das Trainingslager bekannt, weil ich schon öfters in Doha geschäftlich unterwegs war. War auch im November 3 Tage vor Ort und habe mir die Örtlichkeiten angeschaut, die Bedingungen. Und es ist natürlich da unten von den Bedingungen her, es ist ja Winter, von den Temperaturen her zwischen 23 und 25 Grad, die besten Platzverhältnisse, das beste Hotel. Und die Kataris wollen sich gerade etwas profilieren im Fußball und sich kompetent zeigen, was Fußball angeht und haben uns da eine super Plattform geboten, ein Trainingslager auszurichten.
Wir können offen reden, was ging schief und wo musste improvisiert werden?
Also schief ging fast nichts, wenn wir es gut organisiert hatten. Es geht ja immer so, dass ein paar Geschichten, es gibt immer was zu erzählen. Wir hatten kurzfristig mal war ein Tennisturnier mit Nadal und Federer. Da hatte ich kurzfristig dann die Möglichkeit, oder die Mannschaft wollte hin, musste dann kurzfristig 40 Tickets besorgen. Und somit die Bundesligamannschaft, die Spieler kennen, die wollen natürlich mit VIP hingehen. Und mir ist es trotzdem gelungen, 42 VIP-Karten zu besorgen. Aber was schief lief, war, in Al-Hor heißt der Ort, 30, 40 Kilometer von Doha entfernt, sind wir mit zwei Busse angereist, einem Mannschaftsbus und einem Pressebus und einem Fanbus. Nach dem Spiel kam ich noch wie gewohnt aus dem Stadion, habe hinter der Bühne geschaut, wo unser Bus ist. Hieß es ja, der ist vor 30 Minuten abgefahren, alleine, ohne Mannschaft. So, wir saßen ja nachts um 10 Uhr, 40 Kilometer von unserem Hotel weg, ohne Mannschaftsbus da. Musste dann improvisieren, indem wir dann die Mannschaft, die Fans und die Medienvertreter in einen Bus gepackt haben und ohne Murren der Mannschaft oder sonstigen Leuten, die als Rückreise ins Hotel angetreten sind. Also es war im ersten Moment war es für mich, denke ich, was ist ein Horror, wie erkläre ich der Mannschaft, die mit den Medienvertreter und den Fans in einem Bus um aufs Spiel zurückzufahren. Da wir alle Schalke waren und sind, war das natürlich kein Thema, sondern alle, die mit müssen, müssen in den Bus rein. Da waren wir überladen mit 10 Leuten, die saßen am Boden und sonst wo, aber wir sind zusammen zurückgefahren. Dann ging das am Schluss da auch noch gut aus. Ne?
So ein Wintertrainingslager ist ja nicht so lang. Trotzdem gibt es da vielleicht die Gefahr eines Lagerkollers und wenn ja, was wird denn dagegen gemacht?
Ja gut, Lagerkoller. Gut, wir haben Ein Abend war Mannschaftsabend, da durften die Spieler in die Stadt gehen. Da habe ich den Hotel organisiert, wo man gut essen konnte. Ein Abend waren wir beim Tennis, das war ein Abend. Und einen Nachmittag waren wir beim Quadfahren und in der Wüste. Haben eine Wüstentour gemacht mit der Mannschaft, die ging auch über 3-4 Stunden. Das war ein Riesenerlebnis und es war nicht ganz ungefährlich, weil mit diesem Quad fährt man ja wie mit so einem Motorräder in der Wüste. Und die Spieler sind wie Geistesgestörte mit den Teilen rumgefahren. Es ist zum Glück nichts passiert. Aber das war so eine kleine Befreiung, was sagen wir, der Kopf wieder frei macht fürs nächste Training.
Wie war die Geburtstagsfeier dort?
Na gut, die Geburtstagsfeier, da ich ja den ganzen Tag auch im Stress war, hatte ich mir an dem Tag freigenommen. Ich hatte meine Familie kommen lassen, meine Tochter und meine Frau waren an dem Tag da und die waren noch bis Wochenende, bis zum Wochenende dann in Doha. Wir haben uns da ein bisschen was angeschaut, dann sind schön essen gegangen. Die Mannschaft hat eine Torte bestellt für mich, ein Geburtstagslied gesungen und im Grunde in meinem Alter mit 60, da legt man nicht mehr so viel Wert auf Gratulationen und auf Glückwünsche. So, da schaut man mit dem Alter, scheiße, jetzt ist man schon 60 Jahre alt und das Leben ist vorbei.
Ja. Ja, kurz nach dem Trainingslager bist du ja mit der Mannschaft in ein Bergwerk eingefahren und hast sie dort begleitet. Ich frage mich, wie groß ist der Spagat zwischen einmal der von den Fans gelebten Tradition und dann Spielern, die heutzutage zumeist eine Verweildauer von wenigen Jahren in so einem Verein haben? Also worin liegt die Symbolkraft von solchen Aktionen und inwiefern ist das auch für die Spieler wichtig?
Also dieses Thema in Bergwerk zu fahren, das habe ich schon seit ich jetzt, bin jetzt 6 Monate auf Schalke. Ich wollte das noch unter Ralf Rangnick tun. Da war das aber von den Terminen her und auch vielleicht vom Trainerbelastung her nicht möglich, da einen Termin zu finden. Dann kam mein neuer Trainer Hüb Stevens und haben das Thema wieder. Wir sollten unbedingt mal mit der Mannschaft in die Gruppe fahren. Und er hat mir dann erzählt, er hat es 97 oder 98 Mal gemacht und seitdem nicht mehr. Und dann habe ich ja in meiner Mannschaft etwas Überzeugungsleistung bringen müssen, um zu sagen, lasst uns das doch mal anschauen. Es stößt nicht immer auf volle Begeisterung oder volles Verständnis, weil es ist fast ein freier Tag da drauf gegangen, vor einer Woche vor dem ersten Punktspiel. Wie kann man sowas tun? Wir sind trotzdem hingefahren, wir waren von 12 Uhr bis abends um 7 Uhr unterwegs und es war für alle Spiele im Nachhinein ein Riesenerlebnis, was man da gesehen hat auf 1000 Meter, dann 6 Kilometer in Stollen reinfahren, dann 2 Kilometer noch zu Fuß gehen und da unten wird ja noch aktiv gearbeitet, das ist ja ein Betrieb nach unten und was wir da gesehen haben, also für mich und meine Spieler, die waren so hoch beeindruckt, dass sie sagen, das müssen wir wieder machen.
Ja, reden wir kurz über die Betreuung von Profispielern. Ich denke, das ist eine Frage, die sich viele stellen. Inwiefern ist diese Betreuung wichtig für die Integration von Spielern natürlich, dass sie möglichst schnell dem Verein zur Verfügung stehen? Inwiefern nehmen aber Vereine vielleicht auch diesen jungen Männern zu viel ab, was für ihre Entwicklung auch wichtig wäre?
Ja, gut, es ist schon, das, man nimmt vielleicht etwas zu viel ab. Aber im Grunde, wenn jetzt ein neuer Spieler wie bei uns, Obasi, kommt im Januar, völlig unbedarft, kennt die Abläufe nicht, hat noch keine Wohnung, muss im Hotel wohnen, hat noch kein Auto, kann mit dem Auto nicht fahren. Und man muss ihn schon begleiten, das muss nicht über die ganze Zeit sein, aber bei neuen Spielern intensiv am Anfang. Man muss auch die Betreuung jetzt, wenn wir Spieler bekommen haben im Sommer wie Pucki aus Helsinki, ne? Und der auch im Hotel wohnt, mal zum Flughafen muss. Und man muss den Leuten das Gefühl geben, den Spieler, dass auch jeder wichtig ist, nicht nur der Raul oder auch der Spieler, der nie oder selten im Kader ist, wie momentan Hans Sapai bei uns, der ganz wenige Spiele macht, aber mit dem habe ich viel Kontakt und rede viel mit ihm und versuche ihm auch zu helfen oder zu unterstützen, helfen ist ja falscher Ausdruck, zu unterstützen in irgendwelchen Fragen, sei es Autoreparatur oder wenn es Trainingszeiten sind oder was alles ansteht. Wir haben ja jeden Tag Termine, jeden Tag gibt es einen neuen Plan und die Spieler zu informieren, mit den Spielern auch zu kommunizieren. Wir haben zum Beispiel, seit ich jetzt da bin, haben wir eine professionelle Fußpflege eingerichtet, die jeden 14 Tage einen Tag da ist, da machen wir Termine. Das sind alles Erneuerungen, die vielleicht etwas im ersten Moment nicht wichtig erscheint, aber die Füße sind das wichtigste Teil. Wenn die funktionieren, da haben wir die Fußpflege regelmäßig gemacht und dann haben sie keine Fußpilze oder sonstige Fußnagelbettentzündungen. Und das wird auch gut angenommen. Ne? Wir machen das im Gelände bei uns, also in unserem Bereich, und das, solche Dinge einfach zu installieren, besser zu machen, das ist meine Aufgabe.
Gibt es Kontakt zu Teambetreuer, Berufskollegen in anderen Vereinen? Kennt und unterstützt man sich?
Ja klar, also ich kenne also fast alle Teambetreuer oder Teammanager, die in der Bundesliga arbeiten. Man telefoniert zusammen. Man braucht auch oft jetzt wie die Mainzer, die wollten noch 2 Tickets von uns haben, dann besorge ich denen Tickets. Wo ich in Gladbach war, habe ich in Gladbach angerufen, wollte dann Gladbach-Tickets noch haben zum Kaufen für meine Spiele, weil die nachträglich noch kommen. Wir brauchen 3-4 Karten. Dann ruft man halt an und sagt, wenn du dann Karten benötigst, wenn du nach Schalke kommst, kriegst du von mir das Gleiche wieder als Gegenleistung. Ich habe gute Kontakte zu Hannover 96, zum VfB Stuttgart und ja, Mainz oder egal, wo man hinkommt. Ich bin jetzt erst ein halbes Jahr dabei, aber die ersten Spiele, ich bin jetzt 20 Bundesliga-Spiele auf Schalke und da findet man auch schnell Freundschaften unter uns. Wir gehen zum Beispiel immer, wir benötigen fast immer so Spinningräder nach dem Spiel, da müssen wir ausradeln. Wenn die Vereine die zur Verfügung stellen, wie Leverkusen hat uns die Räder zur Verfügung gestellt oder Dortmund hat uns Räder zur Verfügung gestellt, dann leihen wir die bei denen aus und wir bezahlen die oder wenn sie Geld wollen oder nicht. Meistens geben sie uns die Räder kostenlos, aber man muss es organisieren und man muss es auf einer Ebene organisieren, wo man sagt, okay, das kriegen die von uns und das machen wir mit denen, weil das ein netter Kerl ist oder ein feiner Typ ist und wir kriegen die gleiche Leistung, auch wenn wir nach Schalke kommen.
Im Sommer bist du nach 9 Jahren von Hertha zu Schalke gewechselt. Worin liegen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Vereinen?
Ja gut, jetzt beides sind Traditionsvereine, Schalke und Hertha BSC. Gut, von Hertha BSC, da hat jeder etwas andere Aufgabe, aber Berlin, die Stadt und der Verein und gut, wir sind vor einem Jahr abgestiegen, war, ja, sage ich jetzt mal, tragisch oder vielleicht auch etwas unnötig, wir hätten es im letzten Moment verhindern können, aber Schalke ist eine ganz andere, das ist Religion, Schalke ist Kult, Schalke ist ein ganz anderer Verein. Also man kann das beide miteinander nicht vergleichen, beides sind Traditionsvereine, aber die Verhalten von Schalke ist einmalig.
Die langen Jahre bei Hertha haben viele Aufs und Abs gehabt. Wie hast du diese Zeit in Berlin rückblickend erlebt?
Ja, für mich ist, wenn man Fußball lebt, ist es immer spannend, in einem Fußballclub zu arbeiten. Ich war ja zuvor noch 12 Jahre beim VfB Stuttgart tätig, also insgesamt dann 20 Jahre Bundesliga-Geschäft. Und da muss man sich schon verhalten und wissen, wie man umgehen muss in einem Fußballverein, wie man sich da verhält und wie man leben muss. Bei Hertha BSC war es, wir haben sehr viele schöne Zeiten erlebt und in Berlin ist das ja immer so eine euphorische Geschichte. Ne? Da geht es wieder himmelhoch zu Hause und da fällt man wieder versinkt man wieder im Boden. Aber es ist, ich glaube, jeder Club, jeder Verein, auch der BSC, hat eine Besonderheit und man muss sich glücklich schätzen, also wie man jetzt in Berlin oder auf Schalke arbeiten darf.
Du bist Trauzeuge von Dieter Hoeneß gewesen, der ja auch bei Hertha war. Wie kam es eigentlich dazu?
Es war anders. Dieter Hoeneß war bei mir Trauzeuge. Das steht immer falsch in den Medien. Dieter Hoeneß war bei mir, 85, wo ich gerne habe, mein Trauzeuge. Und wir haben zusammen Fußball gespielt in Ulm, beim SSV Ulm. Da kommt der Uli und Dieter Hoeneß her. Und wir sind schon seit im Jugendbereich Freunde. Und so hat sich das entwickelt. Wir haben uns immer mal wieder getrennt, weil er war mein VfB-Manager. Ich bin dann beim VfB länger geblieben. Dann bin ich zu Hertha BSC gegangen, da war er dann wieder Manager. Und heute haben wir uns die Wege wieder getrennt, weil ich bin da auf Schalke und er ist in Wolfsburg entlassen worden. Aber bis nach wie vor ist es einer meiner besten Freunde, die es gibt.
Ja, damals, als er nach Wolfsburg ging, wollte er angeblich auch dich dorthin holen. Warum bist du seinem Ruf nicht gefolgt?
Ja, das hat natürlich, Berlin ist von der Stadt und also ich war da leider Merchandising, war das natürlich eine andere Welt und eine andere Größenordnung. Und der Vorstand oder ja, die Hertha haben mich gebeten, einfach zu bleiben. Ja? Und ich habe bis heute nicht bereut, dass ich geblieben bin. Und wir waren sehr erfolgreich im Aufstiegsjahr. Wir hatten mit Hertha BSC die besten Umsätze der letzten 100 Jahre. Und das war dann auch schlussendlich mein letztes Arbeitsjahr. Und wenn man so erfolgreich in einem Club abschließt und verlassen kann, dann ist das auch, man muss sich dann auch glücklich schätzen, dass es ist nicht alle Tage gleich, dass man sagt, man kann jetzt im Club noch zu Ende arbeiten und dann beim nächsten Bundesligisten anfangen.
Hast du aktuell noch Kontakt zu Dieter Hoeneß? Wenn ja, wie geht's ihm?
Ja gut, ich denke erst momentan beim Skilaufen in Kitzbühel. Weil Golf geht momentan schlecht. Wir telefonieren wöchentlich und haben natürlich, wenn es einer meiner besten Freunde oder überhaupt mein bester Freund, dann haben wir schon sehr viel und sehr regen Kontakt. Und ich denke, dass wir im Februar, Mitte Februar, wenn wir nach dem Bayern-Spiel gehen, ein paar Tage zum Skilaufen, dass wir dann zusammen zum Skilaufen gehen und uns wieder treffen. Aber sonst telefonisch ja in der Woche einmal ein Gespräch. Ne? Wie es ihm geht, ist, ja gut, er hat natürlich, hat sich wieder regeneriert. Es war für ihn keine leichte Zeit in Wolfsburg, die ganze Phase da durchleben. Ihm ging es auch an die Substanz, denke ich, oder weiß ich, dass es um Substanz geht. Jetzt hat er wieder Frische, jetzt hat er wieder Energie und ich weiß nicht, wie lange es geht, dass er wieder irgendwo auftritt.
Ja, als Gladbacher interessiert mich natürlich noch die Zeit von Lucien Favre in Berlin. Was war er zu dieser Zeit für ein Trainer, was war er zu dieser Zeit für ein Mensch?
Na gut, Lucien Favre war natürlich in Berlin, hat auch eine Phase gehabt, wo er Schwierigkeiten hatte, nicht die Mannschaft zu formen, hat es relativ schnell in den Griff bekommen und war auf einem sehr guten Weg. Dann war der Bruch mit Dieter Hoeneß, das hat etwas, also den ganzen Verein durcheinander gebracht, oder es war für den ganzen Verein nicht ideal, die Voraussetzung. Und da hatte dann Favre auch etwas die Linie verloren. Er hat natürlich einen starken Partner mit Dieter Hoeneß gehabt, den hat er so, na gut, mit Michael Preetz war die Beziehung nicht, denke ich, so intensiv, aber am Schluss vom Tag war es halt dann so, dass er Anfang der neuen Saison dann entlassen worden ist. Ich war der Meinung, er hätte ihm müssen die Zeit geben und er hätte ihm die Mannschaft auch, wie es sich jetzt auch in Gladbach beweist, sicher wieder auf Kurs gebracht, aber da hat man die Geduld und die Nerven verloren in Berlin.
Wie stellt sich denn rückblickend sein Abgang, diese Pressekonferenz, die da noch war und so weiter, dar?
Gut, es ist heute vergessen, aber es war damals schon eine unglückliche Aktion. So, gut, man sagt nicht nachtreten, aber das war praktisch nicht notwendig, das zu tun. Ne? Vielleicht hat er von der Beraterseite her, vielleicht war er ein bisschen falsch beraten auch in der Sache, aber ich glaube, das ist heute vergessen und es war schade für Hertha BSC und schade für Favre, dass das so ausgegangen ist.
Jetzt haben wir schon gehört, du warst 9 Jahre Leiter der Merchandising-Abteilung bei Hertha. Davor, ich hatte mir notiert 10, aber es waren wohl 12 Jahre in der gleichen Funktion beim VfB. Was hat dich damals als Berufsanfänger sozusagen bei einem Bundesligisten für diese Tätigkeit beim VfB qualifiziert?
Ja gut, qualifiziert. Ich glaube, keine Qualifikation notwendig gewesen. Man muss dann immer wieder am zum richtigen Zeitpunkt, richtigen Ort sein. Und ich war, also die Merchandising-Entwicklung kam so 89, 90, 91. Vorher gab es dieses, da waren Fanartikel da von Schals, Caps, aber waren nicht so professionell. Die Münchner mit Uli Hoeneß haben da sehr viel Vorreiterrolle gespielt und haben da sehr professionell begonnen. Und da Dieter Hoeneß Manager bei VfB Stuttgart war, ich war damals in meiner Zeit Amateur-Co-Trainer, nebenberuflich, einfach in meiner Freizeit. Hatte mich gefragt, sag mal, du, da passiert was in München, die machen und tun, könntest du mal ein bisschen drum kümmern bei uns, sag mal, das ähnlich tun. Und das war dann mein Start. Wir sind dann 92 Deutscher Meister geworden, das war dann mein Durchbruch. Und von da an ging das Merchandising, das war ja dann so ein Goldgräberzeit im Merchandising, was 96, 95, 96, 97 war. Da haben wir geglaubt, man kann alles finanzieren über das Merchandising und das waren natürlich gute Zeiten. Und ich war praktisch von der Stunde Null bis jetzt in diesem Bereich tätig und das für zwei Clubs. Es ist sowieso einmalig in der Geschichte der Bundesliga, dass einer so in Bundesliga-Clubs wechselt. Ich bin jetzt beim dritten Bundesligisten und das macht mir gerade stolz.
Kannst du dich an irgendwelche Merchandising-Artikel erinnern, von denen, bei denen du dich gewundert hast, dass sie verkauft werden?
Na gut, es gab über die Jahre viele Produkte. Viele Produkte, die da kreiert worden sind. Also wir hatten beim VfB Stuttgart mal Kartoffeln, wir hatten VfB Spätzle, es gab also Maultaschen, also es gab alles mögliche, Milch, es gab mal eine Zeit lang, ich glaube 1995 war Bundesliga-Müll, gab es. Ne? Es gab schon viele Leute, die mit Ideen zu den Bundesligisten kommen, sagen, wir haben ein gutes Produkt, wir haben eine gute Idee und wir haben auch den Vertrieb oder die Produktionsmöglichkeiten. Aber im Grunde gehen solche Produkte ein, zwei Jahre, wenn es hochkommt, und dann fallen die wieder hinten runter oder sind weg vom Fenster. Und es kommen immer wieder neue Dinge raus. Aber ich sag mal, bei uns in Stuttgart, wir haben dann auch, es gab Wurst und oder ja, alles Mögliche, bis zur Maultasche gab es also. Im Lebensmittelbereich tut man sich sehr schwer. Die Klassiker sind heute nach wie vor Schals, Caps und Trikots. Das sind einfach die umsatzträchtigsten Produkte. Und man braucht natürlich als Bundesligist, auch so wie jetzt Gladbach oder Schalke 04, da hat er, sagen wir so 400-500 verschiedene Produkte, um diese Produktrange, um diese Produkte abzurunden, dass man alles verkaufen kann, weil einfach eine Nachfrage da ist, auch auf Bettwäsche oder auf Babyschnuller oder auf sonstige oder Badeente und was alles heute gibt, dass man einfach diese Produkte alles verkaufen kann, wenn die Produktpalette stimmt.
Sowohl bei Hertha als auch beim VfB Stuttgart habt ihr ja auch Nachwuchs ausgebildet. Ich habe auch gelesen, irgendwo den Sohn von Hüb Stevens, der hat auch ein Praktikum oder eine Ausbildung gemacht. Ist das so ein richtiger eigener Beruf, so eine eigene Berufssparte, Merchandising?
Nein, Merchandising ist eine kaufmännische Ausbildung. Also wir hatten bei Hertha BSC, war ich auch Ausbildungsleiter. Wir haben bei uns in unserer Fußballakademie oder Internat hatten wir immer 4, 5 Spieler, die Arbeitsplätze oder Ausbildungsplätze benötigt haben. Und da hat sich natürlich nichts Besseres angeboten, wie bei Hertha BSC eine kaufmännische Ausbildung zu machen, im Internat zu wohnen und für die U16 oder U17 zu spielen. Es ist natürlich schon, sagen wir, ein Privileg für Spieler, beim Verein eine Ausbildung, eine sportliche, eine berufliche Ausbildung zu machen. Und in meiner ganzen Laufbahn bei Hertha BSC, die Jahre, ich glaube, ich habe Fischer 25 und 30 Spiele ausgebildet.
Es ist ungewöhnlich, du hast es gesagt, dass jemand bei drei Bundesligisten in seinem Berufsleben tätig ist. Wie stark hängt dein Herz jetzt noch am VfB, an Hertha und schon an Schalke 04?
Das ist eine gute Frage. Also momentan, seit einem halben Jahr, und es ging so schnell, ging es also nicht vom VfB Stuttgart zu Hertha BSC, wie es jetzt von Hertha BSC zu Schalke ging. Ich bin bei Hertha BSC im Aufstiegsjahr, wir sind Meister geworden, wir haben das erfolgreichste Jahr hinter uns. So, jeder Club prägt dich. Das ist, wie soll ich das erklären? Das ist, man freut sich jetzt, dass Hertha BSC, also man schaut heute, also Schalke ist für mich das Höchste. Ne? Und ich denke, an dritter Stelle vielleicht ein VfB Stuttgart, frag gleich, wie Hertha gespielt hat, aber wenn wir Hertha Schalke spielen oder so, gibt es kein Pardon, wir wollen halt Schalke gegen Hertha und gegen den VfB Stuttgart gewinnen, aber sagen wir, es gibt ja für jeden Fan so, du bist Gladbach oder Schalker und der nächste Club sagt, mir gefällt auch noch der erste FC Köln oder ein anderer Club noch. Aber man hat da schon Bindung, wenn man Freunde hat, man hat Spielerfreunde, man hat Geschäftsfreunde, man hat private Freunde, man hat lange gute Bindungen, die dann immer wieder mal das Thema aufkommen lassen. Aber ich bin jetzt mit sehr viel Stolz bei Hertha BSC weggegangen und auch sehr stolz, dass ich auf Schalke arbeiten darf.
Ja, blick mal ein bisschen weiter zurück. Rainer, du hast, so habe ich gelesen, den Spitznamen Fitze. Woher stammt das?
Jetzt weiß ich selber nicht, aber es ist der Lieblingsname für mich von Dieter Hoeneß. Der pflegt den Namen, der nennt mich ständig so. Und ich weiß nicht, woher das kommt.
Ja, die Südwestpresse, die schrieb im November 1970 über dich, dass du bei einem Spiel gegen Ludwigsburg reingekommen bist als Sturmtank und 3 von 4 Toren geschossen hast bei einem 4:1 Sieg. Wie war damals die Zeit in der Amateurliga hier beim SSV Ulm?
Gut, das SSV Ulm war in der Zeit einer der größten Vereine in Deutschland. Die hatten, glaube ich, immer so 8.000 oder 9.000 Mitglieder. In der Zeit war das der größte Verein mit den größten Mitgliedern und auch mein Heimatverein. Ich war 4 oder 5 Jahre in der Jugend beim SSV Ulm und kam dann in der Zeit, der SSV Ulm mit 1846 fusioniert hat, in die Fusionsmannschaft rein als jüngster Spieler mit 18 und hat dann in dem ersten Profijahr nicht, aber in dem ersten Amateurjahr, das ist ja die höchste Amateurliga, damals erste Amateuroberliga, als erste Amateurliga war die höchste Amateurklasse, kam ich als 18-Jähriger zum Einsatz in meinem allerersten Spiel. Wir waren, glaube ich, Ludwigsburg war Erster, wir waren Zweiter. Wir sind dann dadurch Herbstmeister geworden. 15.000 Zuschauer, zu der Zeit damals keine schlechte Kulisse im Amateurbereich. Ich hatte das Glück, nach 90 Sekunden das 1-0 zu schießen. Also da war von meinen Mannschaftskollegen noch gar keiner am Ball. Ich habe Ball errungen oder den Zweikampf gewonnen an der Mittellinie und bin dann durchgelaufen und habe das Tor geschossen und dann noch 2 Folgetor erzielt. Da war auch Uli Hoeneß im Stadion, auch sehr viele Fußballer, die es gesehen haben. Und damals hieß es auch, ja gut, es ist ein Riesentalent. Ja. Ich wollte auch Profi werden, aber ich glaube, im Nachhinein zu sagen, ich war zu ungeduldig, vom Talent her klar. Aber man hat einfach zu wenig Geduld. Ich hatte mit mir zu wenig Geduld und habe dann lange in der Oberliga gespielt, aber ich hätte einen anderen sportlichen Weg einschlagen können.
Welches Verhältnis hast du heute noch zum SSV Ulm?
Gut, ich pendle ja, ich wohne ja auch in Ehingen an der Donau, das ist 30 oder 20 Kilometer von Ulm entfernt. Und wenn man jetzt in letztem halben Jahr nicht mehr, aber so ja, ab und zu mal ins Stadion geht und die Spieler, die in Ulm sind, in meinem Alter oder auch die jüngeren und älteren Spieler, man kennt sich und man hat gute Kontakte. Und das, was in Ulm passiert ist, die letzten 10 Jahre, war ja mehr wie traurig und schade für den Ulmer Fußball. Ulmer Fußball hat in meinen Augen den Verdienst, dass man mindestens zweite Liga spielen könnte, von der Region, von den Fans und von den Leuten.
Über die Station Ulm und Stuttgart entstand der Kontakt auch zu Ralf Rangnick. Wie geht es ihm aktuell?
Gut, ich habe zu Ralf Rangnick, regelmäßig Kontakt noch. Es ist auch eine Freundschaft, schon lange, über 20 Jahre eine Freundschaft zu ihm. Und er hat mich immer wieder gebeten, ihn mal zu begleiten zu einem Verein. Ich habe es nie gemacht. Und jetzt das letzte Angebot dann im Frühjahr, wo er bei Schalke eingestiegen ist, hat er gesagt, du musst kommen. Wir hatten drei Monate super Zeit zusammen. Wir sind Tag und Nacht zusammen gewesen. Ich wollte ihm helfen. Er war er war angeschlagen, er hat von der Substanz her, von der Kraft her, er hat ja nicht mehr die Energie gehabt. Von Anfang an musste er sich quälen, die Energie aufzubringen für so einen großen Club wie Schalke 04. Ich hatte versucht, ihn zu unterstützen, wo es nur möglich war und geht. Und mir ist es aber auch nicht gelungen. Das Glück, was Ralf Rangnick hatte, war, oder was für ihn entscheidend war, dass, wenn, sagen wir, die Skala bei 12 endet, hat er bei 8 einen Stecker rausgenommen, bei 9, bei 10, ich weiß nicht, wie es dann ausgegangen wäre. Er hat rechtzeitig Notbremse gezogen, auch gegen, er war sich lang nicht schlüssig, weil er uns ja oder mich im Stich lässt, er hat dann so zwei Trainer dazu geholt und ihm war das natürlich schon ein Bedürfnis, er kann mich nicht auf Schalke holen und er geht nach 3 Monaten weg. Und was passiert mit den Leuten, die er da geholt hat? Das hat ihm also schon sehr viel Sorge bereitet. Aber ich habe ihm auch immer zu verstehen gegeben, dass wir auch alleine, und wenn es halt nicht mehr auf Schalke funktionieren sollte, weil wir nicht benötigt werden, weil neue Trainer und neue Leute kommen, dann ist da auch kein Beinbruch. Er soll schauen, wie er zurechtkommt. Und er ist dann ausgestiegen über Nacht. Und wir saßen in der Nacht auch noch lange zusammen, telefonieren. Und ihm geht es heute wieder sehr gut. Also, ich sage jetzt mal sehr gut. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er im Sommer wieder einen Trainerjob annimmt. Seine Arbeitsweise etwas verändert, denke ich mal. Nicht mehr so intensiv arbeiten wie er. Der hat ja 250% geleistet, ne? Und sich um alles gekümmert, dass er Leute hat wie ein Teammanager, der ihm alles abnimmt. Für mich war es da etwas problematisch, weil ich auch neu im Beruf war. Ich war neu auf Schalke, ich konnte die Strukturen noch nicht so. Heute würde ich ihm viel mehr helfen können und auch sie, sagen wir, noch mehr entlasten, wie ich damals schon versucht habe, ihn zu entlasten. Aber letztendlich hat er rechtzeitig noch die Kurve bekommen, um da nicht gesundheitlichen Schaden zu erleiden. Und der ist heute rechtzeitig, also der ist heute wieder so fit. Ich glaube, momentan befindet er sich in Südafrika im Urlaub und das genießt er das Dreivierteljahr. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er im Sommer, spätestens im Sommer, wieder einsteigt bei irgendeinem Bundesliga-Club oder im Fußball.
Ja, kommen wir zum Tagesgeschäft. Am Mittwoch spielt Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal Viertelfinale bei Hertha BSC. Wie siehst du die aktuelle Situation der Hertha und was erwartest du für ein Spiel? Wer wird als Sieger vom Platz gehen?
Gut, also ich denke, der Pokal hat eigene Gesetze. Das ist wieder Finalspiel. Der Sieger kommt weiter. Hertha BSC hat ein Heimspiel. Ich denke, dass die Heimmannschaft den kleinen Vorteil hat. Gladbach ist natürlich momentan in einer super, super Verfassung und die können jeden schlagen, auch auswärts von der Form und von der Spielweise. Und ich denke, Favre ist auch hoch motiviert, gegen Hertha zu spielen oder im Pokal, denke ich, Gladbach weiterzukommen, ist natürlich für die auch eine riesen Herausforderung. Das sind kleine Schritte, bis man dann auch die internationalen Ränge erreichen kann. Und der Pokalfinale in Berlin ist natürlich schon ein Riesenspiel wert und ein Kampf wert. Und ich sage jetzt mal, Gladbach hat die Nase vorn.
Ähnlich wie auf Schalke ist auch in Gladbach eine riesige Euphorie entstanden, da nun beide Mannschaften schon seit Wochen mit Bayern und Dortmund die fantastischen Vier, die sogenannten, bilden. Wie stark ist Schalke einzuschätzen in diesem Vierkampf?
Also was wir jetzt erlebt haben die letzten Wochen, wir hatten sehr viele Ausfälle, Spieler, die nicht zum Einsatz kamen. Egal ob Jones die rote Karte aus Gladbach mitbekommen hat mit 6 Spieltage Sperre, Holtby, Raul, es sind einige Spieler, die bei uns jetzt kompensiert werden mussten und wir haben trotzdem eine gute Mannschaftsleistung und ein gutes Team auf den Platz schicken können. Und wenn einer ausfällt, dann ist einer in der zweiten Reihe da, der den ersetzen kann. Ich denke, dass wir eine kleine Scharte auswetzen müssen, wenn wir nach Gladbach kommen, weil das Pokalspiel, das lief alles anders als schön für uns. Und zum Teil waren wir auch hochgradig selber schuldig, dass das Spiel so lief. Es war vielleicht ein kleines Manko, dass unser Cheftrainer nicht dabei war, dass er nicht vor Ort war im Stadion. Dann wären vielleicht einige Dinge anders gelaufen, aber es war, vielleicht mal kann man nicht mehr zurückdrehen. Ich denke, dass wir ein faires Spiel gegen Gladbach abliefern werden und der Bessere soll gewinnen. Und ich denke, dass wir wirklich eine Chance haben. Da am Schluss entscheidet vielleicht ein Tor oder frühes Tor oder später Tor den Sieger dann. Aber ich glaube, wir haben eine gute Chance, hier auch wieder was gut zu machen, indem wir ein gutes Spiel und gute Partie abliefern.
Wer wird mehr Druck haben, Borussia oder Schalke?
Borussia, na klar. Nee. Also wir, gutes Pokalspiel, es ist für Gladbach gut und super, dass sie eine Runde weitergekommen sind. Wir hätten es auch gerne geschafft. Ich denke, mit einem, für uns wäre ein Punktegewinn sehr gut oder ein Sieg, fast ein Sieg. Wenn wir einen Punkt holen, wenn wir Unentschieden spielen in Gladbach. Für uns in Schalke wäre das ein Sieg, wenn wir Unentschieden spielen und nicht verlieren in Gladbach.
Für Borussia wäre das Erreichen der Champions League ein, ja, ich würde sagen, wirklich historischer Schritt, da, an den vor Monaten noch niemand geglaubt hätte. Wie wichtig ist für Schalke das Erreichen der Champions League-Plätze?
Gut, jetzt gehen wir mal die Wirtschaftlichkeit an. Da ist es für jeden Club der Welt oder in Deutschland Segen, in die Champions League zu kommen. Ich hatte das mit Hertha BSC an dem Spiel mit Favre. Da hatten wir das letzte Spiel gegen Karlsruhe verloren, in Karlsruhe. Und mit einem Sieg wären wir in die Champions League gekommen. Und Karlsruhe war schon abgestiegen. Und wir haben, glaube ich, 4-2 irgendwie in Karlsruhe am letzten Spieltag verloren. Und mit einem normalen 1-0-Sieg, das normale Ergebnis für Favre ist, wären wir in die Champions League gekommen. Und da habe ich miterlebt, wie groß die Trauer oder auch die Freude war, weil der VfB Stuttgart ist dann weitergekommen. Ne? Also ich denke, dass, was ich letztes Jahr nur am Rande mitbekommen habe, war ich ja nicht auf Schalke, die Champions League-Spiele sind natürlich für die Fans, für den Freien, ein Wahnsinn. Einfach ein Wahnsinn. Ne? Stellt vor mir, die Gladbacher fahren nach Barcelona oder zu Manchester müssen da spielen. Das kann man sich vor Jahren noch gar nicht vorstellen. Und heute müssen wir dann gegen die Mannschaften spielen. Auch für die Fans ist es eine. Ich merke das ja bei uns jetzt gerade, wie der Anteil ist, wenn wir Europa League spielen. Wir spielen jetzt in Pilsen. Wie viele Leute da mitgehen? Wir waren in Israel. Wie viele Leute da dabei waren von den Fans, die sagen, hey, das ist cool, das wollen wir sehen. Da reisen wir hin. Die nehmen sehr viele Dinge auf sich, sehr viel Zeit und Geld in die Hand, um da hinzureisen. Und ich glaube, es gibt da in Gladbach eine Masse von Fans, die sagen, wenn wir international spielen, da fahre ich zu jedem Spiel. Egal, was es kostet.
Ja, jetzt haben wir schon viel über Hertha, Stuttgart, Schalke und dein Verhältnis zu diesen Vereinen gehört. Was bedeutet dir Mönchengladbach?
Na gut, Mönchengladbach, ich habe einen Freund, der hat auch schon in Gladbach über 15 Jahre arbeitet da. Und im Merchandising und Ticketing arbeitet und für mich, also wir haben schon lange Freundschaft zusammen. Ich habe noch eine private Firma, ich bin Hersteller von diesen Autotrikots, von den Mini-Kids und da ist Gladbach einer meiner besten Kunden in Deutschland.
Ja, das bringt mich doch dazu, noch einmal aufs Geschäftliche zu kommen. Naja gut, es ist auch was Sportliches. Bei uns wird die Frage natürlich diskutiert, ob Roman Neustädters Wechsel zu Schalke richtig ist, weil es auf seiner Position ja eigentlich auf Schalke doch ein Überangebot an Spielern gibt. Wie würdest du das sehen?
Also ich kann den Spieler jetzt nicht von der Leistung her so einschätzen, aber er war, ich glaube, ablösefrei oder er ist auf dem Markt und das ist natürlich, ich weiß nicht, wer sein Berater ist, wer das gemacht hat, aber für uns ist das sicher ein Perspektivspieler, der gutes Potenzial bringt und im Fußball ist alles möglich, dass er auch die Leute verdrängen kann, die auf Schalke auf der Position spielen, weil das ist ein guter Spieler. Also wird sich schwer tun oder die Umstellung, aber er kann sich sicher vom Potenzial her durchsetzen, dass er das auch schafft auf Schalke. Ne?
Du bist ein Duzfreund von dem Trainer Huub Stevens, schon beruflich und privat lange mit ihm bekannt aus Berliner Zeiten. Was zeichnet den Huub Stevens als Trainer aus, gerade auch im Moment bei Schalke und was zeichnet ihn als Menschen aus?
Als Trainer hat der Huub Stevens natürlich er ist jetzt 58 Jahre, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnte im Fußballgeschäft tätig, war Fußballprofi, eine Riesenerfahrung. Und das bringt ihm heute sehr, sehr viel zugute. Wir haben junge Co-Trainer, wir haben junge Trainer, wir haben ein Trainerteam und er kann mit dem Trainerteam sehr gut umgehen. Er nimmt Dinge an, die die jungen Trainer sagen, er verwertet es für sich selber. Ich bin sehr viel auch mit ihm privat noch unterwegs oder zusammen. Es macht einfach gut, menschlich ist er ein super Typ. Ne? Er hat auch, wie soll ich sagen, er ist ja Holländer, war in Österreich tätig, war in Köln, war in Berlin. Also er hat schon einige Fußballjahre vom Rücken und hat auch einiges erlebt. Und menschlich muss ich sagen, ein Kumpel, ein guter Typ. Ja? Die Mannschaft hat sehr viel Respekt vor ihm. Und der Umgang mit den Spielern ist auch sehr respektvoll. Und aber er ist nicht mehr so, was ich mir sagen ließ, wie früher, so murrisch, ab und zu schaut er so, aber er ist ein sehr herzlicher Mensch, er hat sehr, sehr viel Gefühl auch und zeigt Härte nach außen, aber ist auch im Kern weich.
Ja, abschließend möchte ich natürlich fragen, wie du noch mit dem Sport zurechtkommst. Ich habe gelesen, du spielst Golf. Wie viel Zeit bleibt denn heutzutage bei so einem Job überhaupt noch für Sport und Bewegung?
Ich bin im Grunde ein fauler Sack, das ist mein Problem. Ja, aber ich habe zwei Büros bei Schlag. Einmal im Geschäftsstelle habe ich einen Arbeitsplatz und einmal sitze ich mitten im Trainingszentrum von meiner Mannschaft. Da spielen sie Billard, da schlafen sie, da läuft der Fernseher, da ist der Massagetisch und da arbeiten die Ärzte. Und mittendrin habe ich meinen Arbeitsplatz, weil ich mittendrin sitzen möchte, um alles mitzubekommen. Und 10 Meter entfernt ist ein Fitnessstudio, das uns für uns gebaut wurde. Das ist super. Man kommt nicht dazu. Ich habe immer Übergewicht. Ich kämpfe, spiele gerne Golf, gehe auch gerne Skilaufen, würde gerne noch besser Fußball spielen. Dazu bin ich aber fast zu fett, zu faul zum Laufen. Und ich bin jetzt gerade wieder vom Trip zu sagen, ich muss 5 Kilo abnehmen, muss trainieren, um auch die Fitness und auch das bessere sportliche Aussehen haben.
Ja, Rainer, dann darf ich mich ganz herzlich für dieses Interview bedanken und ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute und natürlich vor allen Dingen Gesundheit und uns allen dann noch viel Freude am Fußball, am besten schon ab nächsten Samstag wieder.
Ja, ich bedanke mich für das Interview und wünsche ein faires Spiel gegen den Gladbacher und dass die Gladbacher ihren Lauf oder ich sage jetzt, es ist kein Lauf mehr, sondern es ist einfach die Form, die die Mannschaft hat. Es ist auch kein Zufall, das bis zum Ende durchspielen kann. Ja. Und auch wenn die Leute sagen, ja, vielleicht haben die gerade so einen guten Lauf oder einen Höhepunkt, aber das ist gewachsen, das ist erarbeitet und das ist kein Zufall, was Gladbach spielt.
Bei Schalke denken manche an Cash, andere an Kohle und manche ans Fegefeuer. Hier ist die Band Pigboat von der Plattform Jamendo.com mit ihrem Song Johnny Cash Rides His Coal Car Through Purgatory. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Euer Dream Team Pod. We'll be right back.
promise.